Hallihallo, Freunde und im Kreis Fahrende. Herzlich willkommen zu einer Race Week. Es ist wieder soweit, nach einer kurzen Pause melden wir uns wieder. Es ist endlich die Zeit gekommen für das nächste Rennen. Nichts Geringeres als der große Preis von Belgien steht an. Spa-Francorchamps, oh, eine der besten Strecken überhaupt. Darüber werden wir reden. Unseren Track Guide gibt es natürlich wie traditionell immer in der Race Week Folge. Aber, wir haben auch einen sehr genauen Blick auf Ferrari. Denn ab jetzt gibt es keine Ausreden mehr. In Spa wird sehr, sehr wahrscheinlich, noch nicht 100% sicher, ja, das finale Upgrade kommen. Die Hinterachse betrifft es, was es damit auf sich hat, was es bringen soll. All das besprechen wir in dieser Folge und noch einige Themen mehr. Also bleibt dran, viel Vergnügen, auf geht's.
So, bevor es jetzt direkt mit Ferrari losgeht, noch ein paar Hinweise für euch. Also, Spa gibt's im Free TV, ihr könnt auf RTL zuschauen. Das heißt, also wer kein Sky hat, der muss nicht in die Röhre schauen, sondern schaut lieber mal an seinen Fachbildschirm und dann kann er da das Rennen bewundern in, ja, bei RTL. Es ist ein Sprintwochenende, das dürfen wir nicht vergessen. Das haben vielleicht manche schon vergessen und in ihr begraben sozusagen in ihrer Erinnerung. Ist ja nicht unbedingt immer beliebt bei euch. Auch ich bin mir nicht so sicher. Das ist aber trotzdem jetzt diesmal der Fall. Und es gibt F2 und F3 Action im Rahmen und da werden wir auch nochmal drauf zurückkommen, denn auch historisch gesehen war das nicht immer schön, was da passiert ist dort, auch wenn es natürlich tolle Rennserien sind. Aber Spa ist eine ganz besondere Strecke. In vieler positive und vielerlei negative Hinsicht, aber das werdet ihr alles noch lernen jetzt. Fangen wir an mit Ferrari, denn die haben jetzt hoffentlich genug gelernt. Es gibt keine Ausreden mehr, das haben wir zumindest mal getitelt. Es gibt aber vor allem endlich neue Teile. Zum Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, noch nicht hundertprozentig, aber es scheint gesichert. Einen neuen Unterboden hat es ja gegeben und am Sprintwochenende jetzt kommt die neue Hinterradaufhängung, die man sich ja jetzt schon seit Ewigkeiten herbeiwünscht. Nicht nur als Ferrari-Fan, sondern vor allem auch als Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Soll dann endlich das Auto beherrschbarer, fahrbarer machen, gutmütiger und vor allem dann eben auch ultimativ schneller. Tja, und Ferrari hat das jetzt aber auch gar nicht mal so ungeschickt gemacht, denn große Updates, die bedeuten natürlich dann auch immer, dass man sich erstmal mit dem ganzen Auto und wie sich das dann verhält, neu auseinandersetzen muss, lernen muss als Fahrer, aber auch als Ingenieure und bis man dann die Setups findet, das ist immer so ein bisschen Arbeit und jetzt ist ja ein Sprintwochenende, das heißt, man hat nur ein freies Training, wo man dann im Prinzip auf dieser Strecke dann die Anpassungen durchführen kann. Aber jetzt haben sie es so gemacht. Lewis Hamilton war in Mugello unterwegs. Auch Charles Leclerc haben am Mittwoch vergangene Woche den SF25 eben mit dieser neuen Hinterradaufhängung getestet. Und warum durften die das? Naja, die Regeln aktuell, die erlauben das, wenn man das verbindet mit einem Medientag. Da darf man ja zwei von diesen Medientagen, wo man dann filmt, so zu Promo-Zwecken, ne? Da kommt dann auch immer die schöne B-Roll her, die ihr bei uns dann auch sieht von den ganzen Teams. Und dann darf man eben bis zu 200 Kilometer fahren. Ja, und das ist ja nicht wenig. Das ist ja schon fast ein Grand Prix. Und dementsprechend bringt es natürlich sehr viel, Dave. Also man kommt jetzt nicht sozusagen im Blindflug nach Spa und muss dann auf die ganzen Daten rein aus dem Simulator vertrauen, aus dem Windkanal, sondern eben dann auch schon harte Daten auch von der Strecke. Ist natürlich eine andere Strecke, ist natürlich vom Charakter anders als Spa, aber besser als nichts.
Ja, also dass man da sehr viel lernt, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen. Die Reifen, die da auch verwendet werden, dürfen im Rahmen seines Filmtags sind ganz andere Reifen, als man dann am Wochenende wirklich fährt. Und dergleichen, ja. Trotzdem kann man natürlich abgleichen, ob sich ja die neuen Teile, in dem Fall ist es die Hinterradaufhängung, ähnlich verhalten, wie man das vorher am Simulator eben errechnet hat, ob diese Teile dann auch entsprechend auf Änderungen reagieren. Ja, man muss ja die 200 Kilometer nicht am Stück fahren, man kann ja ein paar Runden fahren, bisschen filmen, dann kann man durchaus am Setup was verändern und kann dann schon gucken, ja, verhält sich dann die Veränderung so, wie wir es erwarten würden. Und ganz wichtig und sehr konkret natürlich bei diesem Ferrari-Thema, man wird dann geguckt haben, wenn wir jetzt diese neue Radaufhängung verwenden, wie tief können wir dann das Fahrwerk oder generell die Bodenfreiheit ansetzen, ohne dass das Auto dann aufsetzt und diese ja, leidige Planke da am Boden abnutzt. Das war ja das große Problem. Deswegen musste Ferrari ja konsistent höher fahren, als sie es eigentlich wollten, damit eben nicht noch so eine Disqualifikation ins Haus steht, wie in China zum Beispiel.
Das hat das Auto langsamer gemacht, ne?
Ganz genau, das kostet Performance ohne Ende, denn diese Autos, wir haben es schon mehrfach gesagt, die Ground-Effect-Autos generieren einen Großteil des Abtriebs über den Unterboden, ja. Und je näher man am Asphalt fahren kann, also je geringer die Bodenfreiheit ist, umso stärker wird dieser Effekt, ja. Die Luft unter dem Auto wird beschleunigt, das saugt das Auto natürlich dann an und man kann schneller durch Kurven fahren, so funktioniert Physik. Aber das gab eben ein paar Probleme bisher bei Ferrari. Die neue Hinterradaufhängung soll diese Probleme jetzt ja lösen oder zumindest lindern. Da werden dann andere Dämpfer, andere Federwege möglich sein, so in der Theorie. Mal schauen, ob sie es dann wirklich umgesetzt kriegen auf der Strecke. Ja, wir crossen mal unsere Finger und drücken die Daumen im Sinne aller Ferrari-Fans. Davon haben wir einige am Start und im Sinne einer, naja, zumindest spannenderen und abwechslungsreicheren WM.
Tja, genau. Wie sich sowas auswirken kann, das kann unter anderem dann auch Lando Norris ja auch bezeugen. Der hat ja keine neue Hinterradaufhängung, aber es hat gerade eine neue Vorderradaufhängung, die ihm gut gefällt. Piastri, wie gesagt, der mag die alte lieber, bleibt auch bei der alten, aber der hat jetzt auch einen zweiten, wie sagt man, nicht zweiten Frühling, aber Rückenwind bekommen dadurch. Also
besseres
Geschichte.
Gefühl einfach, ne? Besseres genau. Gefühl fürs Auto. Das setzt dann natürlich viel Selbstvertrauen frei und darauf kommt es am Ende des Tages an in so einem Formel-1-Auto.
So sieht's aus. Dann widmen wir uns mal dem zweiten großen Thema. Und das lautet, wer muss denn jetzt in der zweiten Saisonhälfte sonst noch liefern? Außer natürlich Ferrari und da natürlich dann auch Lewis Hamilton. Da ist die Schonfrist jetzt so langsam vorbei. Wenn das Update nämlich zündet und vielleicht dann auch noch seinem Fahrstil entgegenkommt, dann muss er schon liefern. Das erwartet man von ihm. Ich bin da guter Dinge. Aber jemand, der es ihm ganz ähnlich tut und der es ja unter ähnlichen Bedingungen unterwegs ist, Carlos Sainz, sein Vorgänger bei Ferrari, der inzwischen bei Williams fährt. Und der ist ja jetzt ein ganzes Eck hinter seinem Teamkollegen Alex Albon. Das sind so knapp 36 Punkte sind es, glaube ich, in der Weltmeisterschaft. Und hat auch viel Pech gehabt. Aber Alex Albon, für viele vielleicht auch ein bisschen überraschend, hat ihn deutlich im Griff. Rein fahrerisch hat man auch immer mal wieder gesehen. Also ist Sainz gar nicht weit weg. Er muss sich halt noch ein bisschen reinfuchsen. Ich glaube, das kriegt er auch hin. Aber bei ihm ist es wirklich so, hat er auch selber gesagt, eine halbe Saison wird er Zeit brauchen. Bei Hamilton haben es ja auch viele Leute gesagt. Das scheint schon realistisch zu sein, denn beide sind Topfahrer. Also ich rede jetzt von Hamilton und von Sainz. Beide, kann man schon sagen, haben vielleicht enttäuschende Ergebnisse bisher hingelegt, aber auch viele Leute, inklusive den beiden selber, haben auch gesagt, es braucht halt einfach diese Zeit. Und wir haben ja vorhin über die Tests geredet. Heutzutage hast du eben so gut wie gar keine Testphase mit dem neuen Auto. Früher zu Zeiten von Michael Schumacher, da konntest du die komplette zwischen den Saisons einfach, vor allem bei Ferrari, die hatten ja Geld wie Heu, heute immer noch, aber damals war es wirklich extrem im Vergleich zu vielen anderen Teams, da konntest du halt einfach eine ganze Woche lang mehr oder weniger dann auf der hauseigenen Teststrecke fahren, Regenrennen simulieren, da sind die denen da auch teilweise aufs Dach gestiegen. Also es ist ein bisschen eine andere Zeit, man muss denen die Zeit geben, aber Sainz muss definitiv liefern und Dave, als Team Red Bull vor allem.
Als Team muss Red Bull liefern, dazu komme ich gleich. Ich würde zwei, drei Takte zu Sainz noch sagen. Du hast viel schon gesagt, ist auch vieles richtig natürlich. Ich würde noch ergänzen, er muss auch die Fehler abstellen. Denn bei allem Pech und allen Schwierigkeiten natürlich da anzukommen, darf man nicht unterschlagen. Er hat auch bei zwei, drei Rennen wirklich sich da im Getümmel in, ja, bisschen übermotivierte Zweikämpfe irgendwie verwickeln lassen und sich das Auto beschädigt. Auch das hat sich ja Punkte gekostet und Platzierungen. Das muss er abstellen, aber ich denke, das schafft er auch. Es ist Luft nach oben für Carlos Sainz, die wird er nutzen müssen und in der zweiten Saisonhälfte, denke ich, wird er rankommen an seinen Teamkollegen Alex Albon. Zumindest was die Pace angeht, ob er noch so viele Punkte holen kann, da bin ich mir nicht so sicher. Das liegt aber an den anderen Teams, die jetzt aufgeholt haben. Anderes Thema. Kommen wir mal zu Red Bull. Du hast es gerade schon angedeutet, auch die müssen sich mal wirklich zusammenreißen und meine Güte, was war denn da los in der ersten Saisonhälfte, ja? Christian Horner wurde gefeuert, jetzt neuerdings. Und auch davor lief es nicht Chaos wirklich pur, rund, ne? Ja. Hm. Großes Chaos mit Fahrern. Liam Lawson wurde nach zwei Rennen geschasst, dann hat man Yuki Tsunoda befördert, der kommt aber auch nicht so wirklich zurecht. Max Verstappen. Ja, Max Verstappen beklagt sich über das Fahrverhalten des Autos und alle Upgrades verpuffen, aber irgendwie nichts hilft so richtig. Trotzdem hat Max Verstappen 2 Rennen gewonnen, meine ich. Hat wieder die ein oder andere überirdische Runde im Qualifying hingelegt, hat sich da wirklich nach Kräften verteidigt. Er versucht, er klammert und er möchte im WM-Kampf bleiben. Aber seine eigene Mannschaft arbeitet da gewissermaßen ein bisschen gegen ihn. Das ist wirklich Hollywood-reifer Haufen, der da irgendwie in der Garage steht und vor allem in der Fabrik und vor allem an der Spitze. Jetzt nicht mehr. Wie gesagt, Christian Horner ist weg. Es stehen die Zeichen auf einen Neuanfang bei Red Bull. Das ist gar nicht dumm, dass man das jetzt gemacht hat. Wir haben uns ein bisschen gewundert über den Zeitpunkt. Gut, man hätte vielleicht bis zur Sommerpause warten können, wie auch immer. Aber Fakt ist, Christian Horner ist weg. Der Neuaufbau, der Wiederaufbau der Mannschaft beginnt jetzt mit Laura Mekkis an der Spitze. Ein grundsätzlich fähiger Mann. Der hat aber eine große Aufgabe vor sich. Ich glaube, man wird die zweite Saisonhälfte vor allem dafür nutzen, alles mal zu konsolidieren, alles mal auf den Prüfstand zu stellen, zu gucken, wo stehen wir mit dem eigenen Motorenprojekt, wo stehen wir mit dem Auto fürs nächste Jahr, können wir Max Verstappen halten? Ganz, ganz wichtige, elementare Frage. Dazu haben wir eine schöne Episode gemacht, Sebastian, verlink die gerne mal. Wer die noch nicht gesehen hat von euch, da widmen wir uns der Frage, ob ein Wechsel für Max Verstappen Sinn ergibt oder nicht. Anderes Thema, wie gesagt, schaut euch gerne die Episode dazu an, hört sie euch an, da liefern wir einige Gründe. Aber Laura Mekkis hat eine ganze Menge Arbeit vor der Brust und in der zweiten Saisonhälfte muss Red Bull liefern. Gar nicht mal so auf der Strecke. Ich glaube, Illusionen auf irgendwelche WM-Kämpfe sollten sie sich nicht machen. Sie müssen vor allem neben der Strecke liefern und das Team neu aufstellen, damit das bald wieder nach vorne geht.
Ja, für Liam Lawson geht es tatsächlich auch wieder nach vorne. Nicht zuletzt deswegen, weil er eben nicht mehr bei Red Bull fährt. Faire Chance hat er ehrlich gesagt nicht gehabt, 2 Rennen und dann haben sie ihn wieder degradiert zu den Racing Bulls. Da hat er jetzt aber seit einigen Rennen jetzt so langsam wieder gezeigt, was er kann. Er ist ja, und das hat er in vielen Rennserien vor der Formel 1 auch schon bewiesen, wirklich ein Topfahrer. Und es heißt auch, dass er tatsächlich gute Aussichten hat, nächstes Jahr seinen Sitz zu behalten und auch eine gute Rolle zu spielen, nicht einfach irgendwie so Mitläufer zu sein, denn es heißt, er ist da wirklich gut, was Feedback angeht, technisches und entwickelt das Auto gut weiter und gut mit und so heißt es, er kann auch Isaac Hutcher sehr, sehr hilfreiche Tipps geben. Also auch eine spannende Geschichte. Er ist ja auch jemand, der jetzt nicht lupenreiner Rookie ist. Der hat ja in der Saison davor schon auch das ein oder andere Rennen fahren dürfen.
Zwei Saisons davor.
Zwei sogar, ne? Also die vorletzte war jetzt nicht so viel, ne? Glaube ich.
Ja, doch, sechs Rennen statt Danny Rick und dann nochmal 5 oder 6 letztes Jahr.
Dann waren es sogar gleich
11 Rennen ungefähr. Hatte er, glaube ich, auf dem Buckel, ne?
Also vorher schon. Wäre damals schon fast eine ganze Saison gewesen, vor 20 Jahren. Also darf man nicht unterschätzen. Also dementsprechend, also spielt eine gute Rolle. Und so mehr oder weniger, seitdem die Formel 1 wieder nach Europa zurückgekehrt ist, aus der Asien-Tournee sozusagen, ist er wieder so ein bisschen in Tritt gekommen. Also in Monaco ist er 8. geworden und damit auch erstmals in die Punkte gekommen in der Saison. Und ist dann 6. in Österreich geworden, war seine persönliche Bestleistung in seiner bisherigen Formel-1-Karriere. War da tatsächlich dann sogar das bestplatzierte Fahrzeug aus dem Red Bull-Stall. Ist noch vor Max Verstappen da ins Ziel gekommen und allen anderen, die da so rumfleuchen. Und jetzt sieht es aus, als ob da das Selbstvertrauen wieder aufgebaut ist. Wird also spannend zu sehen, ob er das jetzt bestätigen kann oder ob das jetzt nur so ein Strohfeuer war. Wenn er das jetzt halten kann, dann glaube ich, dann sehen wir den nächstes Jahr auch wieder.
Ja. Wer noch liefern muss in der zweiten Saisonhälfte und zwar am besten schon beim nächsten Rennen in Spa, das ist die Alpine-Mannschaft. Ja, auch da, die stehen Red Bull in nichts nach, was das Chaos neben der Strecke angeht. Auch da, Jack Doohan durfte nur 5 Rennen, irgendwie sowas. Wurde dann ausgetauscht gegen Franco Colapinto, der macht's aber auch kaum besser seitdem. Jetzt gibt's Gerüchte um Valtteri Bottas, den man da vielleicht ins Cockpit setzen könnte und. Zu allem Übel gab es dann noch diesen riesen Skandal um Teamchef Olli Oaks, der dann kurzerhand gegangen ist, offensichtlich auf eigenen Wunsch hin. Sein Bruder war dann in irgendwelche krummen Geschäfte verwickelt und daraufhin hat Olli Oaks hingeworfen. Jetzt ist de facto Briatore irgendwie endgültig so der Mann, der alle Fäden zieht. Aber dessen größter Befürworter, Luca de Meo, nämlich CEO von Alpine, hat seinen Job auch verloren. Ja, er ist gegangen, er hat aufgehört als CEO. Also viele, viele Fragezeichen, ganz viel Kuddelmuddel neben der Strecke im Hintergrund bei Alpine. Ja, das einzige Glanzlicht, muss man sagen, ist der völlig unbeeindruckte Pierre Gasly, der ganz ähnlich wie Max Verstappen bei Red Bull hier mehr oder weniger im Alleingang die Alpine-Mannschaft im Rennen hält. Sie sind zwar Letzter aktuell, aber alle Punkte, die das Team geholt hat, gehen auf das Konto von Pierre Gasly, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, er wird weiter sein Bestes geben. Das Team wechselt im kommenden Jahr zu Mercedes-Motoren. Das wird nochmal eine ganz andere spannende Geschichte. Aber natürlich möchten sie auch dieses Jahr nicht als Schlusslicht beenden. Sie wollen die Saison ordentlich zu Ende fahren. Und wenn sie das tun möchten, dann gibt es da noch einen ganzen Haufen Arbeit in den nächsten 12 Rennen. Beginnen Sie bitte in Spa.
Tja, und jetzt schaut Dave mal auf die Historie von Spa zurück. Legendäre Grand Prix, und ja, die gab es ja zuhauf. Die gab es zuhauf tatsächlich.
Ja, also traditionell unser Race Week Video oder unsere Race Week Episode erscheint ja am Montag in der Regel. Das heißt, von Montag bis zum Rennwochenende am Freitag, Samstag habt ihr eine ganze Menge Zeit. Vertreibt euch die doch, indem ihr ehemalige Grand Prix anschaut. Die gibt es teilweise in Zusammenfassungen oder sogar komplett auf dem Videoportal eures Vertrauens zu sehen. Einige Tipps von uns. 1991 zum Beispiel. Das Jahr, in dem ein gewisser Michael Schumacher in Spa debütiert hat. Da wollt ihr euch wahrscheinlich eher das Qualifying anschauen. Im Rennen ist Schumi nicht allzu weit gekommen. Aber das bedeutet nicht, dass das Rennen nicht minder spannend war. Ganz toller Grand Prix. Sein Teamkollege Andrea De Cesaris müsste es gewesen sein. Ist ganz nach vorne gefahren auf einmal. Und das lässt viele Schlüsse zu. Was wäre, wenn... 1998, ein weiterer Tipp, da war der Grand Prix von Belgien auch, meine Güte, sehenswert. Der wahrscheinlich größte Schrottplatz in der Geschichte der Formel 1 direkt nach der ersten Kurve. Riesenunfall mit unzähligen beteiligten Autos. Am Ende des Rennens Schumi als Dreirad. Er ist da mit David Coulthard kollidiert damals, ist wutentbrannt durch die Boxengasse gelaufen. Legendäre Szenen auf jeden Fall. 2000, wenn ihr das nicht gesehen habt. Großartiges Duell zwischen Mika Häkkinen und Michael Schumacher. Mika Häkkinen hat da dieses Überholmanöver gezeigt. Ja. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, dann müsst ihr es unbedingt sehen. Wenn ihr es wisst, dann werdet ihr es ohnehin freiwillig 100-mal anschauen. Zum Zungenschnalzen auf jeden Fall. Aber auch 2008 war ein tolles Rennen. Kimi Räikkönen und Lewis Hamilton haben sich da in der Schlussphase ein wildes Duell geliefert. Mit durchaus einer Kontroverse am Ende. 2009, das Jahr drauf, ebenfalls spannend. Giancarlo Fisichella im Force India auf der Pole Position. Was war denn da los? Wie es dazu kam, erfahrt ihr, wenn ihr euch das Rennen anschaut. Gewonnen hat Fisichella aber nicht. So viel darf ich euch schon verraten. 2021 hatten wir dann noch ein Highlight, würde ich nicht sagen. Das war eher ein Lowlight. das Nichtrennen, weil es so stark geregnet hat. Zwei Runden hinter dem Safety Car. Halbe Punkte. Mamma mia, was war denn da los? Das Rennen könnt ihr euch aber auf jeden Fall in voller Länge anschauen und braucht dafür nicht mal eine Mittagspause. Also große Tipps hier.
Tja, und dann schauen wir jetzt noch auf unseren Track Guide, und da ist Dave großer Redeanteil, fange ich jetzt mal an. Also, wir schauen auf die Strecke in Spa, die übrigens in der Ursprungszeit, 1950 gab es da den ersten Grand Prix, noch wesentlich länger war. Ging da auch über irgendwelche Ortschaften, das kannst du natürlich heute nicht mehr machen. Trotzdem, legendäre Strecke, wunderschön gelegen, viel Grün drumherum, viele Höhenunterschiede, wahnsinnig schnell, wahnsinnig schön anzuschauen und auch wahnsinnig schön zu fahren. Also wenn ihr die mal auf der PlayStation oder irgendeinem Videospiel gespielt habt, auch da macht es schon riesen Laune. Ich will gar nicht wissen, wie viel Spaß das als Formel-1-Fahrer macht. Wir reden von ziemlich genau 7 Kilometer Streckenlänge. 44 Runden werden dementsprechend nur gefahren. Es geht ja dann im Prinzip dann meistens über die um die Renndistanz. Sie ist dann insgesamt 308 Kilometer und 52. Und der Rundenrekord, da grüßt ein gewisser Sergio Perez aus dem Jahr 24. Der hat das Ganze in einer Minute 44,701 hingezaubert. Also da hat er nochmal einen rausgehauen in seiner letzten
Saison. Es war nicht
alles
schlecht für Perez letztes Jahr, ne?
So sieht's aus, ja. Also war auch zu der Zeit, wo er auch stark in Frage gestellt worden ist. Also hat er nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt. Und ich glaube, den sehen wir nächstes Jahr wieder. 19 Kurven, 10 links, 9 rechts, 2 DRS-Zonen und bisher 57 F1-Rennen. Die meisten Siege hat Michael Schumacher. da hat er mir viele immer wieder gesagt, das ist sein Wohnzimmer. Das hat er mit seinem ersten Formel 1 Auftritt ja auch schon, Dave hat es ja gerade angedeutet, gezeigt und in vielen, vielen spektakulären Rennen dann auch Jahr um Jahr bewiesen, dass das sein Wohnzimmer ist, dass er der König von Spa ist. Ist er bis heute auch. Vielleicht kann ihn ja irgendjemand nochmal entthronen. Irgendwann wird es wahrscheinlich soweit sein.
Setzt noch einen drauf. 1995, das Rennen müsst ihr euch auch noch anschauen. Damon Hill gegen Michael Schumacher. Oh boy.
Ja, also ihr seht schon, da gibt aus jeglicher Hinsicht vieles, vieles Tolles zu sehen. Und die meisten Siege als Team hat Ferrari, 14. Ein oder andere auch mit Michael Schumacher. Und der letzte Sieger, Lewis Hamilton. Das war...
Nicht George Russell.
Nicht George Russell, genau. Der hat es eigentlich geschafft, aber hat dann am Ende, war das Auto zu leicht, weil die Reifen zu sehr abgerieben waren. Und dann wurde eben der Sieg aberkannt. Lewis Hamilton war dann der lachende Erste, muss man in dem Fall sagen. Ja. tja, und dementsprechend, ihr könnt es euch dann schon auch schon denken, wenn das der Grund war, dass George Russell disqualifiziert wurde im Nachhinein, ist der Reifenverschleiß wahrscheinlich relativ hoch. Natürlich, George Russell ist dann auch nur einmal in der Box gewesen, hat extrem langen letzten Stint gehabt, aber trotzdem, Reifenverschleiß maximal, Bremsverschleiß ist hoch. Und jetzt, wo wir bei den Reifen schon sind, es gibt 1 bis 3 Boxenstops. Jetzt werden manche sagen, hä? Warum denn 1 bis 3?
Wir zumindest. Ja. Schauen wir mal.
Ja, also es ist jetzt ziemlich wahrscheinlich, denn Pirelli kommt mit 3 Reifenmischungen wie immer, aber eine große Ausnahme gibt es. Es sind nicht sozusagen, es gibt ja insgesamt 6 Reifenmischungen inzwischen. Und normalerweise wären so 3 nebeneinander, also C2, 3, 4 oder 3, 4, 5 oder 4, 5, 6. Jetzt aber ist es so, C1 wird der härteste sein, also auch insgesamt der härteste. Und dann aber kein C2, sondern C3 und C4. Also die Bandbreite wird relativ groß sein zwischen dem harten und dem weichen Reifen. Und deswegen kann es durchaus sein, dass es dann mal bis zu 3 Boxenstops gibt. Vielleicht geht ja auch einer komplett andere Wege, macht sogar 4. Also wir haben alles schon mal gesehen. Deutet auf jeden Fall darauf hin, dass es super, super spannend und unvorhersehbar wird. Und natürlich auch nicht zuletzt wegen dem, wir haben es vorhin angedeutet, Regen, der auch schon mal ein Rennen komplett gekillt hat. Da kann immer mal wieder ein paar Tropfen runterkommen oder halt viele. Ja, und Dave, wichtig ist natürlich bei der Strecke wie bei kaum einer anderen die Motorenpower. Alpine hatte da traditionell jetzt in den letzten Jahren ein bisschen Probleme. Die haben nicht den allerstärksten Motor. Da geht es ja dann sozusagen nach der ersten Kurve direkt erstmal eine ganze Ecke nach oben. Sehr, sehr lang in die superschnelle Orange. Super gefährlich auch übrigens. Und wer da sozusagen keine gute Aerodynamik und keine gute Motorenpower hat, der hat es dann schon mal sehr schwer.
Ja, das ist so. Also sehr viel Vollgasanteil generell, du hast es gerade schon gesagt, direkt nach der ersten Haarnadel ist eigentlich, ja, bis zu Le Mans, bis zur ersten Schikane da Vollgas. Ja, man fährt durch Eau Rouge und Radion mittlerweile voll durch. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Wer von euch schon mal in Spa war, und das Glück hatte ich tatsächlich, der wird das seinen Augen nicht trauen. Ja. Ich stand ganz unten in Eau Rouge. Ihr steht da vor einer Mauer. Ja. Das geht gefühlt irgendwie 30, 40 Meter nach oben. Und wenn ihr dann oben auf der Kuppe angekommen seid, ist auch die ganze Kemmelgerade immer noch ein Anstieg. Also Motorenpower enorm wichtig. Und auch hinten raus, ja, die Zufahrt zur Busstop-Schikane ist auch ein ewig langer Vollgasanteil. Mhm. Da braucht's wirklich Saft. Wer da gut aufgestellt ist, der hat gute Karten. Im Prinzip ist es aber aktuell tatsächlich schon so, dass die meisten Motoren mehr oder weniger auf Augenhöhe sind. Einzig eben der Renault-Alpine-Motor fällt da hinten ein bisschen ab. Da müssen wir mal gucken, was passiert. Ja, und du hast es schon erzählt mit den Reifen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir strategisch da so sehen werden. Denn durch die Bandbreite, ja, dadurch, dass da eine Reifenmischung ausgelassen wird, haben wir einen sehr harten Reifen, der sehr lange halten könnte, aber sehr langsam sein wird. Die Frage ist dann, ob man einen Einstopprennen fahren möchte. Man müsste dann auf den C3 gehen. Und der ist dann aber schon so weich, dass er vielleicht gar nicht mehr bis zum Ende halten kann. Einigen Teams wird es vielleicht gelingen. Ja? Wir haben da so ein paar Reifenflüsterer auch im Starterfeld. Aber ob das dann die schnellste Strategie ist, sei natürlich dahingestellt. Und dann ist natürlich alles möglich. Ja? Fährt man Medium, Medium, Soft oder Soft, Hard, Soft oder so. Das kann man alles machen. Also ich denke, zu großen Teilen werden wir 2 Stops sehen. Vielleicht ein paar ganz waghalsige Ausreißer mit einem oder sogar 3 Stops. das müssen wir unbedingt beobachten, auf jeden Fall. Das wird ein großer, großer Spannungsbringer in diesem Rennen. Und der nächste Spannungsbringer, der Regen, mit dem muss man da immer rechnen. Du hast es gerade schon gesagt, hoffentlich nicht zu viel. Die genau richtige Menge zum richtigen Zeitpunkt ist absolut entscheidend. Wann ihr einschalten müsst, verrät euch Sebastian noch, bevor wir dann einen Deckel auf diese Episode machen.
Ja, so sieht's aus. Und zwar 12.30 Uhr am Freitag, das erste und einzige Freiheit-Training. Dann 16.30 Uhr geht es direkt in die Sprint-Quali. Der Sprint dann um 12 Uhr am Samstag. Um 16 Uhr am Samstag dann die Quali fürs Rennen und das Rennen am Sonntag um 15 Uhr. Und wir hoffen natürlich, und das jetzt noch abschließend, dass das Ganze ohne irgendwelche schlimmen Crashs und Unfälle vonstatten geht. Wir hatten es ja angedeutet, es ist eine Strecke, auf der schlimme Sachen passiert sind auch. Also viele Highlights, aber auch viele schlimme Dinge. Die letzten zwei, die es erwischt hat, Antoine Hubert, der gute Freund von
Pierre Gasly
und Charles Leclerc, glaube ich auch.
Ja,
ne?
Auch
genau.
Ja.
Also der war damals in der Formel 2 unterwegs. Das ist dann 2019 passiert. Und Delano Fantoff, der ist 23 verunglückt. Das war die Formula Regional European Championship und beide in eben dieser Passage da, wo es in der U-Bahn raufgeht und danach sozusagen die Kontrolle verloren und dann T-Bone Crash. Ich glaube, es war bei beiden so, ne? Also sage ich jetzt nichts Falsches. Also schlimme Sachen und wie gesagt, jeder, der sagt, die Formel 1 heutzutage ist Zuckerschlecken im Vergleich zu früher, ja, kann man schon so sehen, aber es ist punktuell weiterhin ein Ritt auf der Rasierklinge und diese Rouge, Dave, du hast es ja vorhin schon gesagt, die ist auch ganz schwer einsehbar. Manche nehmen die Vollgas, die kann man Vollgas nehmen, aber ja, also vor allem mit den Ground-Effect-Autos heutzutage. Es ist aber eben, ja, eine ganz, ganz spezielle Kurve. Geliebt, gehasst, auf jeden Fall legendär und dementsprechend hoffentlich kommen nur die positiven Dinge dieses Wochenende zu tragen.
Das wünschen wir uns allen, das wünschen wir euch. Und natürlich ein spannendes, tolles Rennwochenende. Es ist ja eine ganze Menge los mit Sprint und so weiter. Schaltet auch am Wochenende ein. Wir werden wieder jede, nennenswerte Session, sagen wir mal Sprint, das normale Qualifying und das Rennen, auch mit einem bisschen Shortform-Content begleiten. Unseren Renn- und Quali-Check kriegt ihr dann immer sehr, sehr zeitnah ausgespielt auf Instagram, aber auch hier auf YouTube. Da gucken leider unsere Podcast-Hörer ein bisschen in die Röhre. Schaut doch in die Du-Röhre, also auf YouTube. Und
genau.
Dann habt ihr da was am Start. Was
Schönes. Video gibt es natürlich dann auch noch am Ende der Woche und dann seid ihr gut versorgt und dementsprechend sehen wir uns da hoffentlich wieder.
Macht's gut. Tschüss, ciao.